Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, und wir sind wieder da. Schon gut gelaunt und fröhlich gestimmt, unsere Stimmen, und deswegen grüße ich nach München. Hallo Thomas.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln, Christian.
Wir haben eine wunderbar große Liste mit Sachen, die wir besprechen müssen. Viele Rennen, viele schöne Sachen. Eigentlich nur schöne Sachen, oder? Wenn man es genau betrachtet, wenn man jetzt nicht Fan von irgendeinem ganz speziellen Fahrer ist, ist eigentlich alles erfreulich. Oder?
Ja.
Also wenn ich Rennen, gucke jetzt, wenn du jetzt vielleicht Filippo Ganna Fan bist, ausschließlich, und alle anderen Fahrer hasst, dann ist es vielleicht nicht so gut, aber auch der hat ja eigentlich ein gutes Frühjahr. Also jetzt, fangen wir an. Wir machen es einfach nach der letzten Sendung, das war eine Woche vor der Flandern-Rundfahrt. Deswegen gehen wir jetzt einfach die ganze Geschichte chronologisch von da durch. Das war Anfang April, glaube ich. Und die gute Nachricht zu Anfang, ihr wartet ja schon alle darauf, dass wir die Giro-Vorbesprechung machen. Kommt nicht heute, kommt nächste Woche. Das heißt, jetzt habt ihr lange warten müssen, dafür geht's jetzt dann immer um so schneller Schlag auf Schlag. Nur, dass ihr das schon mal darauf vorbereitet seid. Flandern-Rundfahrt. So lange schon her, aber ich habe trotzdem noch gewisse Erinnerungen. Es war irgendwie, nachdem Pogacar das Mailand-San Remo gewonnen hat, ja so ein bisschen der Gedanke vorher, immer noch, das schwebt ja über vielem und über, ich will nicht sagen über allen, aber über vielen, wird er dieses Jahr mal versuchen, die fünf Monumente anzugreifen, und dafür wäre ja die Flandern-Rundfahrt zwingend nötig gewesen, dort zu gewinnen, und man muss auch sagen, er ist als klarer Favorit damit reingegangen. Vielleicht noch Mathieu van der Poel mit dabei, aber eigentlich war schon, also entschieden vorher natürlich nicht, aber es war schon der Favorit, oder?
Ich finde, es war das ehrlichste aller Monumente bislang.
Das ehrlichste? Der Monumente? Nee, widerspreche ich dir. Aber das sage ich gleich. Ja, ich habe noch zwei Rennen in unserer Agenda, die ich auch sehr, sehr ehrlich fand. Und eins, naja, da schwebte halt eine andere Sache drüber, deswegen war das war aber auch irgendwo ehrlich. Erzähl mal, warum es das Ehrlichste ist, weil es so gewonnen wurde, wie es gewonnen wurde?
Weil es rein nach der Form und Stärke der Fahrer sortiert war an der Spitze, will ich so sagen. Also, wenn man sich anschaut, was für Fähigkeiten Tadej Pogacar für diesen Kurs mitbringt, dann hat da der, ja, sag ich mal, verdient hat er da gewonnen, also der stärkste Fahrer hat gewonnen. Und man konnte es ja vorher auch schon ein bisschen absehen bei Mailand San Remo, dass jetzt da Mathieu van der Poel vielleicht nicht ganz in der Form ist, die er mal war, um mit Tadej Pogacar mitzufahren. Und ja, schon im Vorfeld, das kann ein bisschen überraschen für viele, dass Remco Evenepoel auch fahren wird, aber die haben sich das ja im Herbst oder im Winter letztes Jahr haben die schon so ein Recon gemacht und haben das ja auch recht, sag ich mal, dramaturgisch inszeniert seitens des Getränkeherstellers und kurzfristig verkündet. War überraschend, aber ich fand, der hat sich da, sag ich jetzt mal, fürs erste Mal sehr, sehr gut geschlagen.
Ja, also es gab ja hinterher die Stimmen, ne? Journalistenanlügen ist blöd, 1. April, dummer Zeitpunkt und so weiter und so fort. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber alle Karten schon immer vorher auf den Tisch legen, ist auch nicht nötig, vielleicht. Also ne, so Anlügerei finde ich auch immer blöd, aber mei, und warum soll Remco es nicht ausprobieren? Also
ja, ich finde generell so die Idee ganz charmant, dass die Startlisten von Rennen immer erst zwei Tage vorher bekannt gegeben werden oder die Fahrer das erst selbst verkünden, wann sie wo fahren, wenn es kurz davor ist.
Boah, muss ich drüber nachdenken. Hab ich noch nicht einmal drüber nachgedacht. Da muss ich mir erst. Aber das macht's uns. Also ich sag jetzt uns macht's das Leben schwieriger. Und damit meine ich jetzt eigentlich, also wenn man uns jetzt hier als Journalisten sehen würde, würde ich das jetzt nicht, weil es für unsere Sendung wichtig ist. Aber es macht's natürlich.
Ja, für die wär's die Hölle, klar. Ja. Aber für die Fans wär's, glaube ich, super, weil dann viel spekuliert wird und man bis zum letzten Moment überlegt, fährt er jetzt den Giro oder fährt er vielleicht dann doch nur die Tour?
Ja, aber dann müsste, ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber dann müsste es so eine Art, ich will nicht sagen Gentleman Agreement oder sonst was geben, da müssen es alle so machen.
Genau.
Das fände ich lustig.
Müsste es eine Regel für geben.
Ja, ob man es direkt in eine Regel, ich finde so ein Gentleman is Agreement besser. Natürlich heißt das dann, dass sich keiner, nicht jeder daran halten muss, ne? Aber wenn es alle geheim halten, hätte ja auch keiner einen Vorteil, der es früher verkündet. Der Vorteil würde ja wegfallen.
Eben.
Ja. Ja. Naja, aber eigentlich ist zu dem Rennen, gibt es da eigentlich überhaupt was zu sagen? Also das mit dem ehrlichen Rennen, das stimmt. Wir sind losgefahren. Irgendwann haben sich Pogacar und Van der Poel gesagt, so, jetzt reicht's uns. Irgendwie, was war es, so 30 vom Ziel oder was? Mhm. Haben gesagt, so, wir fahren jetzt weg. Dann sind sie weggefahren. Remco konnte nicht mehr mithalten. Dann irgendwann hat sich Pogi gesagt, ich glaube, das war bei der, wie heißt er nochmal, der am alten Quademont, ne? Kann das sein? Ist ja. Er bei der dritten Überquerung, glaube ich, hat er dann gesagt, so, Mathieu, wir hatten einen schönen Nachmittag miteinander, aber ins Ziel fahre ich doch gerne alleine und hat sich da verabschiedet. Mathieu konnte nicht mehr mithalten, sah stark aus, aber halt nicht stark genug für Pogi. Remco hat hinten noch versucht aufzuholen und damit ist die Geschichte dieses Rennens erzählt. Sehr, sehr kurz, aber 278 Kilometer sehr kurz und schnell zusammengefasst.
Ja, am Ende 19 Kilometer Solo von Pogacar, hat schon längere hingelegt, aber ja, sonst gibt's großartig zu dem Rennen, sage ich jetzt mal in der Retroperspektive, wenig zu sagen. Also es klingt jetzt vielleicht krass, aber man vermutet es vielleicht auch so gar nicht. Aber Tadej Pogacar ist jetzt schon Rekordsieger bei dem Rennen. Also 3 Siege, damit ist er mit im Club mit 7 anderen Fahrern, die auch 3 haben bei der Flandern-Rundfahrt.
Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er in absehbarer Zeit, in absehbarer Jahreszahlzeit alleiniger führender wird?
Ich glaube, das wird ihn schon nochmal reizen, also jetzt im nächsten Jahr zu fahren, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ihm Paris-Roubaix immer noch fehlt. Wenn er das nochmal angeht, dann ja, wird er da auch die Flandern-Rundfahrt mitnehmen.
Das denke ich auch. Springen wir dann direkt weiter zu Paris-Roubaix.
Da gibt es mehr zu erzählen.
Da gibt es mehr zu erzählen. Ich habe von einem mir bekannten Mitarbeiter aus einer PR-Agentur einen italienischen Zeitungsartikel zugeschickt bekommen vor ein paar Tagen und habe den gelesen. Und das war wie manchmal in so italienischen, ich musste leider die Übersetzung lesen, weil ich des Italienischen nicht so mächtig bin. Eigentlich kaum. Man konnte aus der Übersetzung erahnen, dass es im Italienischen deutlich blümeranter und prosaischer und irgendwie exaltierter, keine Ahnung, geschrieben war. Aber so ein bisschen die Quintessenz zwischen den Zeilen habe ich an einer Stelle gelesen, es wurde eine Korrektur vorgenommen. Weil das Wort von Art noch nicht Paris-Roubaix gewonnen hat, kann eigentlich nur ein Fehler sein. Also es kann nur ein Fehler im Universum sein. Und das wurde an dem Tag korrigiert. Und das trifft es für mich irgendwie so total und das bringt es so auf den Punkt. Weil eigentlich, also es gibt doch keinen Fahrer, den man jetzt im Peloton eher oder anders an dem Tag, ne, wenn du vorher gefragt hättest, alle 200, was weiß ich, wie viele Fahrer, die da gestartet sind. Du kannst nicht gewinnen, aber wem gönnst du es am meisten? Dann wäre doch, würde ich behaupten, in 90% der Fälle Wout van Aert genannt worden, oder?
Ja, absolut. Also wir haben es ja auch in der letzten Podcast-Sendung gesagt, dass wir ihm das in diesem Jahr auch mal zutrauen und dass er in den letzten Jahren, gerade bei Paris-Roubaix, oft in den entscheidenden Momenten viel Pech hatte, sei es irgendwie durch Material, durch Stürze oder wie er sonst irgendwie verhindert war da. Und
du hast es vor allen Dingen gesagt. Ich war skeptisch. danke. Aber im Grunde genommen hast du gesagt, ich habe Wout van Aert auf dem Zettel und ich glaube, dass er es gewinnen kann.
Genau, du hattest, glaube ich, auch Filippo Ganna.
Ja, so ein bisschen schon und
hatte aber genau das Wout van Aert Schicksal in diesem Jahr. Also war gut in Position, sage ich mal, nach dem Wout van Aertberg noch. Aber dann, glaube ich, hat er 2 Platten irgendwie gehabt. Einmal ist er in der Kurve dann auch noch gestürzt mit einem defekten Vorderreifen ist er da, glaube ich, gefahren. Von daher, ja, war jetzt schwer abzusehen. Pech halt einfach.
Ja.
Und ja, Wout van Aert ist der 2. Sieg bei einem Monument. Also er hat Mailand-Sanremo 2020 hat er gewonnen, glaube ich, diese Corona-Edition. Und ja, was soll man noch sagen? Also es hat ihm jeder gegönnt, selbst Van der Poel war einer der ersten Gratulanten im Ziel und ja, das will ja auch schon was heißen.
Ich habe Bilder gesehen, wie in Belgien nach einem Fußballspiel die Leute im Stadion geblieben sind und es da auf großen Leinwänden geguckt haben. Ich weiß nicht, wie viel Instagram-Clips ich gesehen habe, wo alte belgische Männer weinend sich in den Armen lagen. Es haben sie mir alle gegönnt und ich dachte wirklich, also als sie dann ins Velodrom reingefahren sind und die letzte Runde, er fuhr über die Außenbahn, wenn ich das richtig noch erinnere, das Bild. Und ich dachte nur, bitte, 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 weil ich glaube, wenn er da nicht gewonnen hätte, das hätte wirklich in ihm wirklich einiges kaputt gemacht. Weil das war so der Moment, jetzt oder nie. Und da hat er dann auch die letzten Kräfte freisetzen können. Pogacar sagt, er hatte Füße, Beine hinterher wie Spaghetti. Also war auch, er hat komplett alles gegeben. Und hatte an dem Tag einfach, also es war, glaube ich, einer der wenigen Tage in den letzten Jahren, wo Pogacar mal seinen Meister gefunden hatte. Und das ist dann auch noch Wort von Adwa. Ich glaube, kaum einer hat vor dem Fernseher da nicht gelächelt und hat sich irgendwie auch gefreut. Selbst die größten Pogacar-Fans können dem ja nur Respekt zollen, was Wout in seiner ganzen Karriere geleistet. Ich habe gelesen, auch in dem italienischen Text, er hat, als er dieses Jahr im Winter sich den Knöchel verletzt, dann sind wir safe. Er hatte vorher 240 Crossrennen in Serie beendet.
Ja.
Ich hatte die Zahl, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen, aber hatte sie wieder vergessen. 240 Rennen in Serie beendet. Also egal, wie viele du da als Erster, Zweiter oder Dritter beendet hast, aber du bist 240 Mal überhaupt durchgekommen. Und beim Cross ist es ja nun wirklich nicht selten, dass mal irgendwas passiert. Also alleine solche Sachen. In dem Artikel, ich schicke dir den mal, wurde noch viele mehr solcher Kleinigkeiten aufgelistet. Und
ja, aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil genau das hat, finde ich, an dem Tag den Unterschied gemacht oder hat ihm vielleicht die nötigen Körner gespart, um am Ende den Sprint zu gewinnen. Weil man hat es gesehen auf diesen paar W-Stücken in den Kurven, da hatte Van Aert immer eigentlich die bessere Linie als Pogacar und ist da viel, viel eleganter durch diese Kurven durchgefahren und hat dadurch einiges an Kraft auf jeden Fall gespart.
Natürlich. Und auch ich muss glauben, dass es natürlich auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun hat, ne? Wie oft er das Rennen schon gefahren ist im Vergleich zu Pogacar. Er weiß einfach genau an jeder Stelle, wie, was, wo. Im Fernsehen würde jetzt ein Kommentator dem nicht so kundigen Fachpublikum wahrscheinlich sagen, er kennt da
Pflasterstein.
Danke, er kennt da jeden Pflasterstein, würde wahrscheinlich, ich höre sowas schon in den Ohren. Aber ja, irgendwie stimmt's ja auch. Ne? Und es hat der richtige Mann am richtigen Ort gewonnen und ich dachte fast ein bisschen, er sagt, Kinder, das war's. Er sagt auf dem Podium, danke Leute für alles, mein größter Traum ist hier jetzt gerade wahr geworden, besser kann es nicht mehr werden. Also ich hätte dafür größten Respekt gehabt, wie alt ist er, 31, 32, 33, schnell nachgucken.
31,
wird dieses Jahr 32, ja, okay, ein bisschen früh noch, sagen wir mal in 3-4 Jahren wäre das okay. Aber er ist ja auch noch, ich glaube, er liebt diesen Sport auch viel zu sehr, um jetzt dann schon aufzuhören. Aber auch wie er mit seiner Familie da gefeiert hat, sich gefreut hat und alles. Das war schon ein schöner Moment. Also ich glaube, das letzte Mal gefreut habe ich mich bei einem Sieg von Paris-Roubaix, damals bei Dege. Das ist auch so in Erinnerung geblieben.
Aber das war ein Rennen mit enorm viel, also ich kann mich nicht dran an ein Rennen erinnern, das mal so viele Wendungen irgendwie genommen hat zwischendurch. Also wenn man es mal chronologisch so ein bisschen durchgeht, dann war ja das erste Drama sozusagen, als Pogacar da seinen ersten Defekt hatte und dann auf diese Shimano-Maschine gewechselt.
Das hatte ich ja schon fast vergessen.
Hat, da ist er, glaube ich, 10 Kilometer oder so mit diesem Shimano-Rad gefahren. Ich habe mich hinterher gefragt, warum hat er nicht einfach das Vorderrad gewechselt? Also die haben doch auch auf dem neutralen Materialwagen die passenden Vorderräder dabei.
Überhaupt keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Und es wurde ja spät zu einem späteren Zeitpunkt im Rennen, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber ist ja quasi Ähnliches passiert, wurde ja ähnlich verfahren. Als Mathieu Van der Poel, glaube ich, das Rad von
Philipsen nehmen wollte,
Philipsen. Ja,
und die Pedale nicht gepasst haben.
Ja, nee, aber hat nicht irgendwer anders noch mal ein Vorderrad auch bekommen von jemand anders?
Ja, auch Van der Poel, der hat ja danach Vorderrad von Del Grosso bekommen, was er dann auch gleich Rad gefahren hat.
Genau, Del Grosso hat Van der Poel das Rad gegeben? Nee, das passt doch gar nicht. Wieso sollte Del Grosso Van der Poel das Vorderrad geben?
Ja, weil er sein Teamkollege ist.
Del Grosso, Van der Poel, schmeiß ich jetzt gerade was total durcheinander. Del Grosso ist doch UAE. Nee, Was?
Warte, nee, was? Nee, der fährt schon im Team vom Van der Poel. Und, der
ja, mit wem? Del Toro, Del Grosso, Del Toro, mein Gott. Scheiße, ja klar. Der ist ja der Crosser Del Grosso, nicht Del Toro. Sorry, komplette Verwechslung. Aber genau, und wie cool Del, also, naja, ich wollte nicht zu weit, aber du hast vollkommen recht, warum hat er sich das Vorderrad genommen? Wobei ich fand, er sah wirklich noch deutlich besser aus als damals hier Froome, oder?
Ja, zu Fuß laufen musste er da nicht, aber das war ja, also Harakiri, wie hinterher auch dieser der Radwechsel abgelaufen ist, klar, bei Paris-Roubaix kannst du das kaum irgendwie in Ordnung machen. Ich glaube, der dieser Mechaniker aus dem Shimano-neutralen Materialwagen hinterher auch noch eine Strafe bekommen, weil er irgendwie auf der falschen Straßenseite angehalten hat, um dem Pogacar das Rad zu geben.
Es sind übrigens Canyon-Maschinen, habe ich mal irgendwo zuletzt gelesen. Als jetzt so im Zuge dessen, was da alles so nachberichterstattet wurde, kam auch die Frage auf, was sind das für Maschinen? Das sind Canyons angeblich, die da ungelabelt sozusagen drauf sind.
Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, die Aktion hat natürlich enorm viel Körner gekostet schon, dass er da größtenteils auch selbst vor Arendt hinterherfahren musste. Und ich finde auch, die Mannschaft hat vielleicht ein bisschen unglücklich agiert, indem sie lange gewartet haben, bis da ein paar Helfer da waren irgendwie. Mhm. Ob man dann Vermeersch in der ersten Gruppe belassen musste, ist hinterher müßig zu spekulieren, weil er selbst hatte dann einen Sturz in Arenberg und ist dadurch rausgefallen. So wäre sonst vielleicht dann noch für Pogacar als Helfer da gewesen.
Also ich fand's in dem Moment, wo du das ja auch von den Kommentatoren die ganze Zeit so diskutiert hast, macht das immer so. Ich glaube, bei so einem Rennen darf, also das war meine Gedanke jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt, bei so einem Rennen darfst du nicht die Chance, dass du einen Fahrer vorne hast, irgendwie, da kann so viel passieren. Und da jemanden nach hinten zurückbesandt, weißt du, der kann ja auch genauso gut 2 Minuten später einen Platten haben und kommt eh nach hinten. Weißt du, ein Fahrer, je weiter ein Fahrer vorne ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass er den irgendwann nochmal irgendwie nutzt und wenn es nur seine eigene Chance ist. Deswegen fand ich das, ihn zurückzurufen, hätte ich, du sagst eben müßig zu diskutieren, ja, stimmt. Aber ich hätte es jetzt zumindestens, kann ich verstehen, naja, dass man es nicht gemacht hat.
Aber ich überspitze jetzt mal, für UAE wäre jeder Sieg eigentlich egal gewesen mit einem anderen Fahrer, solange Pogacar nicht gewinnt. Also für die war das große Ziel, Pogacar das Rennen gewinnen zu lassen.
Ja, okay. Ja, stimmt auch. Ist auch valide. Genau, dann kam, glaube ich, war dann schon Arendt von Arenberg
dann,
mit?
Dann war sozusagen Pogacar ja vor Arenberg wieder dran und auch tatsächlich. Weißt du noch, wer der erste Fahrer war, der das Feld in den Wald von Arenberg geführt hat? Es war der spätere Sieger tatsächlich auch. Das war schon ein oben sozusagen, das Wort von Art als erster da reingefahren ist.
Nein, hätte ich nicht mehr gewusst.
Und ja, dahinter sind dann auch wilde Dinge passiert. Der Defekt von Van der Poel, da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Naja, wir haben nicht drüber gesprochen, dass vermutlich, also er wollte ja zuerst ein fremdes Rad nehmen.
Genau, Philipsen hat ihm sein Rad gegeben, hat da aber diesen Prototypen der Shimano-Pedale irgendwie, genau, die dann gar nicht gepasst haben.
Das die dann aber laut Shimano kompatibel sein sollten, das muss man auch sagen, ne? Und die sind schon mehrere Rennen auch damit gefahren irgendwie. Also die Hälfte von Team mit den Dingern und die andere Hälfte mit dem anderen. Also was für ein Wahnsinn, dass man das nicht ausprobiert. Also bei
ja, dem eben, das finde ich halt. Ja, es klingt doof, aber unprofessionell einfach, dass ein Team sowas nicht vorbereitet, dass im Notfall, klar, Jasper Philipsen ist nicht zwingend der erste Fahrer, der Mathieu van der Poel das Rad gibt, aber dass man sowas zumindest mal durchspielt.
Genau, vollkommen egal. Also solche Sachen müssen einfach geklärt sein. Man muss einfach wissen, wer mit, also ich, wenn ich ein Rennen fahre, überlege ich mir so für solch wildesten Konstellationen irgendwelche Lösungen vorher. Und dass da sowas relativ einfach ist. Ich meine, es gibt nur diesen einen Kontaktpunkt, der entscheidend ist. Du hast 3 Kontaktpunkte mit dem Rad, und das ist die Hand, der Fuß und der Hintern. Ich meine, dass die nicht die Sattel noch ummontieren von den einzelnen Fahrern, geschenkt. Aber, und ne, Lenkerband irgendwie was oder so Handschuhe, weiß der Geier was alles, ne? Aber dass man die Pedale, die wirklich jetzt das Essentiellste ist, dass man da nicht drauf achtet und das nicht vorher ausprobiert. Muss ich, also du sagst eben dilettantisch, unprofessionell, das ist alles noch viel zu nett, meiner Meinung nach.
Es hat ihn letzten Endes ja den Sieg vielleicht gekostet.
Ja. Und da würde ich auch zu meinem Teamchef gehen. Ich würde nicht zu dem Mechaniker gehen, weil das ist nicht seine Verantwortung. Ich würde zum Teamchef sagen und sagen, ey Jungs, das war Kacke. Das war echt Kacke. Machen wir ja, nicht nochmal so.
Ich glaube, dass da auch hinterher das nochmal im Team dementsprechend besprochen wurde.
Ja, aber überleg mal, ich habe jetzt heute oder gestern Bilder gesehen von Mathieu van der Poel, wahrscheinlich nur irgendwie eine Trainingsausfahrt, ne? Aber mit angeblichen Dura-Ace Gravel-Rädern, Laufrädern, ne? Die testen schon da viel rum und machen da rum. Ich weiß nicht, ob die dazu gezwungen sind, ob die einfach so neugierig sind, ob das ungestümes Verhalten ist, keine Ahnung, aber da Naja, ja, egal. Weiß, was damit war Mathieu raus, war hinten in der Gruppe mit, ich schätze mal 30 Fahrern ungefähr, 5, 30, 20.
Ja, er war ja nicht, er ist ja von Gruppe zu Gruppe gesprungen, hatte aber, glaube ich, mehr als 2 Minuten Rückstand, als er da aus Arenberg rausgefahren ist. Da hatte man ihn schon abgeschrieben und er kam ja aber erstaunlicherweise nochmal fast in Sichtweite im Finale. Von daher hat vielleicht an dem Tag ja nicht der stärkste Fahrer unbedingt gewonnen.
Nee, also der stärkste Fahrer, wenn man es auf dem, wenn man sich nur die Zahlen angucken würde, ich gehe mal davon aus, wenn man so, was weiß ich, wenn man so Brutto-Netto-Zeit, ne, also wie lange hat jemand für die Strecke wirklich gebraucht, dann wird Mathieu van der Poel wahrscheinlich der schnellste gewesen sein. Mit seinen 2 Stops. Und ach ja, da wollte ich noch drauf hinaus, was ich eben schon erwähnte mit Del Grosso. Also der hat es ja nämlich gemacht. Der hatte das Vorderrad einfach getauscht und hat das mit einer dermaßenen, er hat es nicht langsam gemacht, sondern mit so einer Seelen, weißt du, der war einfach in dem Moment so abgeklärt und ruhig. Davor, das fand ich das Beeindruckende daran. Der hat das gemacht, wie als wenn die gerade bei einem Trainingsreiz sind und es geht nur darum, dass er einen Zug kriegt oder so. Der hat es wirklich komplett abgeklärt. Das fand ich am beeindruckendsten daran.
Ja, der hatte die Ruhe weg, aber ja, es hat, wie gesagt, ja auch nicht lange gehalten, also das war dann am Ende vom Arenberg platt.
Aber das klingt, der hatte die Ruhe weg, das klingt, hat so ein klein bisschen so, der hat das langsam auch gemacht, ne? Das fand ich, der hat das so überlegt gemacht, der wusste genau, was der tut in dem Moment und das fand ich gut. Ich habe auch mal mein Vorderrad bei einem Rennen jemandem gegeben, fand ich, also ja, will mich damit in keinster Weise mit Del Grosso vergleichen, aber die Situation, da abgeklärt zu bleiben und alles dann ruhig und entspannt zu machen, ist nicht einfach und das fand ich sehr bewundernswert. Naja.
Aber es war dann danach auch wild, also da hatte ja Pogacar nochmal eine Panne, Wout van Aert hatte wieder eine Panne und es hat irgendwie jeden dazwischendurch mal getroffen. Ich kann mich auch kaum an Paris-Roubaix erinnern, wo ich so viele Defekte gesehen habe, auch bei den Topstars.
Woran liegt das? Also ich habe hinterher auch so mehrere Artikel gelesen dazu, dass Reifen so ein Problem waren. Also die Quintessenz war so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, es ist gar nicht das Material, es ist gar nicht so sehr, dass jetzt die Reifen schlechter wären oder es ist gar nicht so sehr, dass jetzt Tubeless das Problem ist. Es gab ja auch nicht, wäre mir zumindest nicht in mehrheitlich aufgefallen oder in größerer Anzahl, dass irgendwelche Reifen abgesprungen sind, die Inlays rausgeflogen sind oder sonst was. Es ist einfach, dass die Teams immer mehr an Limits gehen. Also mit immer weniger Druck und dann irgendwann passieren halt so Sachen.
Ja, es ist klar. Also du musst natürlich gewissen, wie soll ich sagen, also möglichst wenig Rollwiderstand natürlich haben, um die Geschwindigkeit zu halten und da mitfahren zu können. Aber
ja, auch die ein Balance. Bisschen, genau, diese Balance zu finden, ne? Also,
ja.
Und auch dich nicht, und auch die natürliche Dämpfung, die weniger Druck mit sich bringt, ne? Dann auch, ne? Mehr Grip, ne? Kennt man vom Cross, wo die mit 1,5 bar manchmal fahren, manchmal noch weniger, ne? Das auch haben möchten, aber andererseits dann genug Druck, damit keine Defekte auftreten. Diese Balance zu finden und dass da die Teams halt immer mehr an die Grenzen gehen und deswegen mehr Defekte. Vielleicht schlägt in den nächsten Jahren das Pendel auch wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung, aber dass man es zumindest nicht so auf Tubeless schieben kann, abgesehen von den Notrolleigenschaften vielleicht, wie manche es jetzt im ersten Moment getan haben.
Ja, also es gab ja sogar, ich glaube Lidl Trek waren das, die jetzt nochmal mit so einem neuen Reifensystem gefahren sind. Wo vorher irgendwie gesagt wurde, ja, wir werden auf keinen Fall irgendwie großartig Probleme mit Schäden haben, aber auch die hat es dann ja ziemlich arg erwischt. Ich glaube, Mats Pedersen war schon recht früh im Rennen dann betroffen. Von daher sind dann so technische Innovationen, sag ich mal, bei so einem Rennen bedingt auch nur sinnvoll.
Bis jetzt ist noch nichts erfunden worden, was wirklich so den Unterschied gemacht hat an der Stelle. Also das Grava-System.
Grava.
Genau, Grava. Ist ja verboten worden, im Sinne von, man kann es nicht mehr kaufen. Ne? Also nicht die Technik als solche, sondern ist vom Markt genommen.
Genau, die Argumentation der UCI war da, glaube ich, dass die Firma ja insolvent ist und das nicht mehr frei, also du musst halt alle Teile kaufen können, die die Radprofis fahren und das dann halt nicht mehr frei verkäuflich ist. Und ein anderes ähnliches System war doch aber zugelassen, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Nee, nicht, dass ich es wüsste oder nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich würde niemals sagen nein, aber nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Ich glaube, es gab nur das Grava und noch ein anderes, aber das war mir in dem, gibt's noch, das ist mir in dem Zusammenhang aber noch nie unter, also ich weiß den Namen auch gar nicht mehr. Glaub nicht, wenn, dann meinst du, das lief von Needle Track, das war doch so eine Art Reifen im Reifen nochmal, ne? Also quasi ein kleinerer, dünnerer Reifen, das gab's doch schon mal im, von Schwalbe im Mountainbike-Bereich, das nannte sich, glaube ich, Procore. Das, da war quasi sogar ein, da war ein Schlauch im Schlauch nochmal mit so Zweierventilen. Aber das ist auch vor Jahren schon eingestellt worden, weil sich das irgendwie nicht durchgesetzt hat, weil dann Tubeless kam. War noch rennteuer und wurden dann auf einmal für einen Apfel und ein Ei rausgeschmissen. Ja, aber Velodrom und Wout siegt, das ist dann so die, der letzte Bogen. Hast du im Velodrom geglaubt, dass er gewinnt?
Ja, 100%. Also, echt? Weil klar, also in einem Zweiersprint ist das, also ist Wout van Aert einfach der viel, sag ich mal, sprintstärkere Fahrer als Tadej Pogacar. Auch wenn natürlich bei Paris-Roubaix auf dieser Radrennbahn und nach dieser Renndistanz mit der Belastung ganz andere Gesetze oft gelten. Eben,
ja.
Aber ich habe schon so vorher geahnt, oder ich fand, Wout van Aert hat das extrem clever gemacht, taktisch gesehen. Er hat jetzt Pogacar nicht irgendwie verärgert, dass er komplett irgendwie die Führung verweigert hat. Aber in den Momenten, sage ich mal, wo es für ihn kritisch war, hat er sich die nötigen Auszeiten genommen. Mhm. Und ich kann, wenn du dich dran erinnern kannst, es gibt da so nach einem Pflasterstück, gab es mal eine so Welle, wo Pogacar wirklich voll drüber gefahren ist und da wirklich Wout van Aert Schwierigkeiten hatte. Und danach hat er dann auch erstmal 2-3 Kilometer sich nur ans Hinterrad gesetzt. Und das fand ich halt taktisch recht gut gemacht, auch wenn ich dann auf Social Media auch viele Kommentare der Pogacar-Fans hinterher gesehen hat, ja, er hat nur am Hinterrad gelutscht.
Ja, aber es hat ja niemand gezwungen, dass Pogacar fährt. Das finde ich gerade, das finde ich so schade, ne? Also ja, vielleicht hat sich der deutlich ältere, deutlich erfahrenere da cleverer gezeigt. Aber das, niemand zwingt einen so zu fahren. Wenn Pogacar gewollt hätte, hätte er auch wegfahren können. Konnte aber nicht. Also, nee, wenn er gekonnt hätte, so, nicht wenn er gewollt hätte. Wollen hätte er vielleicht können, aber nicht wollen. Egal. Ja, ich fand's aber, es ist, ich musste noch gestern, als ich mit jemandem mich da ausgetauscht habe, dran denken. Also ich weiß nicht, also bei Paris-Roubaix direkt war es der Dege-Moment, aber ich kann mich an nicht sehr, 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 sehr viele erinnern, die mich dann noch so mitgenommen, bewegt, keine Ahnung, was so richtig das richtige Wort ist. Also ich habe jetzt nicht heulend vom Fernseher gesessen, aber
gefreut.
Gefreut, wo ich mich so gefreut habe. Ich musste noch, ich musste komischerweise gestern an das Rennen 2003 rund um Köln mit Jan Ullrich denken. Das war auch so ein Ding, wo ich mir gedacht, wo er sein Comeback gefeiert hat, wo ich dachte so, ja, das gehört sich so. Jetzt ist wieder was klargestellt, jetzt ist wieder was richtig. Und das, ja, Wout van Aert, Paris-Roubaix gewonnen hat, das hat auch was richtig gemacht. Aber das war ja zum Glück auch nicht das letzte Rennen. Das stattgefunden hat seit unserer letzten Sendung. Und vor allen Dingen gibt es noch das Frauenrennen von Paris-Roubaix, das auch mal wieder das Spannendere war, weil ja, aber was, nee, es war nicht spannender, weil, aber es war interessanter, nicht, interessanter vielleicht.
Spannender, aber es war doch überraschend vom Ausgang her, finde ich, gerade wenn man bedenkt, also der Verlauf war so grob, dass irgendwann zwei Wismar-Fahrerinnen, Pauline Faro-Prevot, Tour de France-Siegerin und Marianne Voss, ja, die größte Radsportlerin aller Zeiten wahrscheinlich, weggefahren sind, zusammen mit Franziska Koch von FDJ. Und da hast du eigentlich gedacht, na gut, 2-1 ist eigentlich ja eine gemähte Wiesen für das Team Wismar-Liesebike, aber ja, spätestens seit letztem Jahr, wie du mich erinnert hast, gilt das vielleicht nicht mehr so.
Nicht nur letztes Jahr, da war doch schon zweimal, war es doch so, dass die Herren von Wismar sich da gezeigt, wann war das denn nochmal, was nicht, zweimal schon? Letztes Jahr war es doch mit EF?
Genau. Nee.
Und da war es nicht schon mal mit EF? Warte mal, schmeiß ich gerade was durcheinander? Hat nicht zweimal drei egal.
Egal, egal. War eh das Männerteam. Von daher waren die Frauen da vorbelastet noch, was das Thema angeht. Aber ja gut, man hätte gedacht, dass es eine von den beiden gewinnt, zumal im Sprint dann noch Marianne Voss eigentlich die schnellere Fahrerin sein sollte. Aber ja, klar, an dem Tag fand ich Franzi Koch die stärkste Fahrerin auch. Also sie konnte die anderen beiden auf den Pavés jetzt nicht abhängen, aber sie ist extrem aktiv gefahren und hat doch schon auf dem Pavé, sag ich mal, den stärksten Eindruck gemacht. Mhm. Aber dass sie dann den Sprint am Ende gewinnt, hat mich auch überrascht.
Ja, und auch wahnsinnig gefreut. Also vor allen Dingen, das kam ja wirklich unerwartet im Vergleich jetzt zu Pogacar, Wout van Aert, dass einer von denen gewinnt. Und in dieser Dreierkonstellation hätte man das nie, also hätte ich nicht gedacht. Insofern umso schöner. Also das,
ja, und
ich glaube, da haben auch viele deutsche Radfans vom Fernseher noch dran geblieben, hoffentlich, und haben sich das, also so habe ich es zumindest gemacht, dran geblieben nach dem Männerdurchfahrt und haben sich das angeguckt und da zum Sieg geschrien, förmlich.
Absolut, war jetzt erst die 6. Edition, aber erster deutscher Sieg.
Ja, das ist, ich weiß nicht, hat Josef Fischer, das wird doch jedes Jahr bei der Übertragung von Paris.
Ja, jede von den Frauen.
Ja, ja, nee, ich meine damit, dass du von den Frauen jetzt redest, klar, aber ne, bei den jedes Jahr bei der Übertragung wird immer wieder gesagt, ja, der Josef Fischer, damals der erste Sieg und so weiter und so fort. War das dann auch beim ersten Rennen, weißt du das noch? Nee, ne?
1896 war das, glaube ich, oder?
Ah, okay. Ja, das weiß ich nicht. Na egal, wir haben jetzt Franzi Fischer als Siegerin und das ist Franziska Koch und das ist auch genau richtig.
Also, ja, 1896, Josef Fischer, erste Edition.
Ah, okay, ich muss da kurz husten. So, jetzt bin ich wieder da. Dann ging es natürlich weiter in dem Frühjahr mit traditionell dann dem Amstel Gold Race. 19. April und naja, da fehlten dann jetzt vielleicht so die super, super, super Top-Fahrer. Also da war dann ein Pogacar nicht da, da war ein Wout van Aert nicht da, da war ein Mathieu van der Poel nicht da. Und wenn man dann als Remco startet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man siegt, ja doch schon größer.
Ja, also großer Favorit war auf jeden Fall Remco Evenepoel. Der ist dieser Rolle am Ende auch gerecht geworden, vielleicht nicht so, wie es viele erwartet haben, dass er da irgendwie solo zum Sieg fährt, sondern am Ende war das dann ein Zweiersprint zwischen ihm und dem Vorjahressieger Matthias Gjelmose. Und man kann sagen, dass er da erfolgreiche Revanche genommen hat, weil im letzten Jahr gab es ja diesen Dreiersprint, wenn du dich dran erinnerst, zwischen Pogacar, Gjelmose und Evenepoel, wobei sich Gjelmose da so ein bisschen, also Pogacar war erst alleine weggefahren, das war eines der wenigen Rennen, wo er nach einem Vorstoß auch eingeholt mal wieder eingeholt wurde, ja, dann von Evenepoel und Gjelmose, wobei letzterer da eher so ein bisschen, ja, eigentlich nur Beifahrer bei Evenepoel war und also kann man ihn ähnlich wie Wout van Aert ja nicht verdenken, dass er am Ende dann das Rennen gewinnt, aber es war so ein bisschen vielleicht noch im Kopf von Remco, der hat sich gesagt, na gut, dieses Jahr drehe ich dann mal den Spieß um und setze alle Karten auf den Sprinter. Also ich war überrascht, dass er nicht vorher, als die beiden sich schon abgesetzt hatten, zwischendurch nochmal mit einer massiven Attacke irgendwie versucht, seinen Begleiter abzuhängen. Er hat alles auf den Sprint gesetzt und am Ende dann echt eindeutig gewonnen.
Ich hätte auch erwartet, dass er es nochmal versucht, vorher zu entscheiden, also vorher klar zu machen. Ich glaube auch nicht, dass das, wie soll ich das sagen? Also, dass das irgendwie so, also er hätte es schon gerne gewollt, aber vielleicht hat er einfach in dem Moment nicht die Beine gehabt und hat sich darauf verlassen im Sprint. Keine Ahnung, aber fällt es dir eigentlich noch manchmal schwer oder, also manchmal tue ich mich noch schwer damit, so Remco und Team Bora, Red Bull Bora, wie man es jetzt auch immer genau nennt, so unter einen Hut zu kriegen. Ich habe den immer noch nicht so in diesem deutschen Team da verortet. Irgendwie, ist das mein Problem? Ist das ein Ich-Problem?
Naja, man muss sich halt damit erst auch zurechtfinden, klar.
Logisch. Ja, Also ich bin da noch nicht so, ich komme mit manchen Transfers einfacher zurecht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht, weil das so ein Riesentransfer ist.
Ja, aber man kann generell so ein bisschen, ja jetzt schon mal ein kleines Remco-Fazit nach diesem, sag ich mal, Frühjahr vielleicht für ihn auch ziehen, was so seine Rolle eingeht bei Red Bull und wie er sich da etabliert hat auch. Klar, am Anfang haben alle gejubelt, als er da diese Rennen auf Mallorca gewonnen hat. Das war natürlich nicht jetzt World Tour Niveau, aber es waren zumindest schon mal die Siege, die da eingefahren wurden.
Und ich glaube, das nehmen die Teams auch gerne mit. So nach dem Motto, jetzt haben wir ja zumindest schon mal einen Sieg, jetzt haben wir schon mal zwei Siege. Wie am Ende der Saison, ob jetzt der Sieg, ne, also wie klein die Siege überhaupt waren, ne, wenn man sagen kann, okay, wir haben 15 Siege diese Saison, immerhin.
100%, ja. Aber ich sage mal, mit dem Anspruch, mit dem er dort angetreten ist, nämlich irgendwo, ja, vielleicht ein Monument zu gewinnen oder, sag ich mal, auch Tadej Pogacar mal irgendwie zu ärgern. Da muss man bislang sagen, bei den Klassikern ist ihm das jetzt nicht gelungen, weil wir sprechen ja gleich noch über Lüttich. Und da war er recht früh, sag ich mal, weg, auch wenn er da am Ende ein gutes Resultat rausgefahren hat. Da standen ihm aber zwei andere vor der Sonne. Und auch bei den Rundfahrten muss man ja sagen, also die UAE-Tour war so ein erster Fingerzeig, dass er da nicht mehr an das Niveau früherer Tage bislang bei Red Bull anknüpfen kann. Und jetzt auch bei der, was ist da noch gefahren, Katalonien-Rundfahrt, stand er so ein bisschen im Schatten von Lipowitz, fand ich. Also er ist klar am Ende noch Fünfter in der Gesamtwertung geworden, aber für einen Fahrer wie Evenepoel ist ja mit den Ansprüchen perspektivisch gesehen zu wenig und auch mit Blick jetzt sagen wir mal auf die Tour de France würde ich jetzt rein von den Resultaten her und vom bisherigen Saisonverlauf eher sagen, dass der Lipowitz die Konstante bei Red Bull ist,
ja,
im Gegensatz zu Evenepoel.
Glaube ich auch, dass die das auch so sehen. Und vielleicht hat er das schon sehr früh gesehen. Und will auch gar nicht, also diese Diskussion, ist er ein Rundfahrer, ist er kein Rundfahrer und so weiter, die ist ja, ich wollte jetzt fast sagen, so alt wie Remco selber. Ich glaube, dass, vielleicht sieht er das gerade ein, dass er nicht der Rundfahrer ist wie ein Lipowitz und sich deswegen da schon bewusst sind, vielleicht macht er sowas wie Wout, ne? Dass er dann der Etappenjäger wird und vielleicht ein guter Helfer. Ist vielleicht schon jetzt sehr früh irgendwie im Kaffeesatz gelesen, das Ganze, aber vielleicht ist das auch so.
Ja, es ist Meckern und, auf hohem Niveau.
Also, ja, natürlich. Klar,
er ist Dritter geworden bei der anderen Rundfahrt, Dritter bei Lüttich, Bastian Lüttich gewinnt das Amstel Gold Race. Aber ja, er ist letzten Endes so ein bisschen ein Opfer der Ära Pogacar. Also er gewinnt keine Monumente dadurch, bedingt, dass der da am Start steht.
Ja.
Und Grand Tours sehe ich jetzt auch nicht, dass er die irgendwie gewinnt, bedingt dadurch, durch das, was wir gerade diskutiert haben, dass er einfach bei den Rundfahrten nicht die Leistung mehr bringt.
Hat er sie je gebracht?
Die Vuelta hat er ja einmal gewonnen.
Ja, gut.
Und da dachten alle hinterher, gut, jetzt wird die Tour folgen.
Ja, okay, vielleicht ist diese Vuelta dann auch mal ein Glücksfall gewesen oder ein Versehen. Ich glaube nicht, ja, dass diese These, okay, er ist ein Kind der Ära Pogacar, ein Pechvogel, der, ne, also, oder in der Konsequenz Pogacars Dasein, das Dasein des Pogacar. Ja, aber zur Zeit, denn das Lance Armstrong hat auch niemand die Tour gewonnen. Leider. Ja, vielleicht ist das einfach so, wenn man ein Kind seiner Zeit ist, dann hat man das Pech, dass man da so einen Pogacar vor sich hat. Vielleicht sieht er das jetzt auch, aber ich würde sie ihn auch noch nicht komplett abschreiben. Ich würde ihm jetzt noch mal ein Jahr, lass ihm mal das erste Jahr ein Eingewöhnungsjahr geben. Mal gucken, was dann passiert. Und mal abwarten. Also und ja. Wenn er ein riesiger, guter Helfer wird, wie gesagt, also ich habe mich zuletzt nochmal mit jemandem über Radsport unterhalten, der weniger Ahnung, also noch weniger Ahnung als ich vom Radsport hat und habe ihm das dann erklärt und habe das Beispiel von Wout van Aert für Yates damals beim Giro benutzt, warum das ein Mannschaftssport ist und hey, wenn der muss nur ein, zweimal solche Situationen wie damals Wout van Aert gegenüber seinem Lipowitz haben, dann hat er sich doch schon gelohnt für Red Bull.
Ja, auf jeden Fall. Also der Transfer an sich hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Er hat jetzt ja auch schon dieses Jahr wie viele Siege eingefahren? Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siege schon. Also für das Team auf jeden Fall schon ein Volltreffer. Die Frage ist nur immer, klar, für Red Bull geht es darum, die Tour de France zu gewinnen, ob sie das mit ihm erreichen können.
Mhm. Ja, können wir nochmal warten drauf. Kommen wir zum Flash Malon, den nächsten Rennen. Und das hatte ich im Kopf, als du eben meintest, dass die Flandern-Rundfahrt das ehrlichste Rennen war. Ich hatte sofort die Zielankunft von Flash Malon auch im Kopf. Ich muss gestehen, ich habe nicht viel mehr als die Zielankunft gesehen. Also wenn du jetzt sagst vorher, alle anderen sind dreimal gestürzt und Paulo Sexas, ja, spreche jetzt ausnahmsweise mal richtig aus, ne? War der Einzige, der keinen Effekt hat, dann ist das natürlich albern. Aber ich fand, dass die letzten paar Meter an der Mur de Huy von Flash Valon, fand ich so ein total ehrliches Gegeneinanderfahren. Und was mich daran gefreut ist jetzt, weiß ich nicht, ob richtig, aber dass Paul Sexas nicht weggerast ist wie ein Irrer, weil er nicht mit einem Antritt auf einmal die 20, 30 Meter Unterschied gemacht hat und dann das Ding rausgefahren hat, sondern man hat das Gefühl gehabt, dass das wirklich harte, schwere Arbeit für jeden ist. Und er hat einfach nur das ganz kleine bisschen mehr geleisten können. Das war so, deswegen hatte ich da auch die Assoziation, das war ein ehrlicher Sieg. Jetzt sag mir, warum das Quatsch ist.
Nee, das stimmt auch so.
Oh, okay.
Also es war auch ein sehr ehrlicher Sieg. Es ist nur oft so bei dem Rennen, dass oft noch ein Helfer vorne dabei ist. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass er da relativ schnell schon sehr weit vorne war. Und wie du schon sagst, das Rennen wurde rein durch die Stärke gewonnen des Fahrers. Also es ist eigentlich immer so beim Flashballon. Da können die den Kurs ändern, wie sie wollen. Es wird immer am Ende dann.
Die können eigentlich auch nur die letzten 10 Kilometer fahren, im Grunde genommen.
Ja, im Prinzip kannst du eine Bergzeit fahren.
Ja.
Würde Wii anderthalb Kilometer hoch machen. Ja. Und da wird dann immer der stärkste Fahrer gewinnen. Nee, so war es dann auch in diesem Jahr. Und völlig verdient. Erster großer Klassikersieg für Paul Sexas. Also wir haben ihn schon oft auch in unserer Sendung hier besprochen. Sein siebter Sieg jetzt insgesamt. Auf einen anderen Sieg kommen wir dann gleich vielleicht nochmal bei einem anderen Rennen zu sprechen. Aber es zeichnete sich da schon ab, dass es dann bei Bastogne-Lüttich auf diesen Zweikampf zwischen Sexas und Pogacar hinauslaufen wird.
Ja, absolut, ja. Und also einfach gut gemacht. Also ne, er hat einfach gezeigt, dass er da der Stärkste ist in dem Moment, an dieser Stelle, in diesem Rennen. Und da gab es auch kein Diskutieren hinterher. Also ich glaube, jeder der vom Platz 2 bis Platz 20 hätte einfach hingehen können und sagen, herzlichen Glückwunsch. Da kannte sich auch keiner was vorwerfen, irgendwie taktisch was falsch gemacht zu haben oder so. Das war einfach nur ehrlich, Mann gegen Mann treten und der Schnellste kommt oben an. Ne? Und da war auch, wie du eben sagtest, nichts mehr mit Helferdiensten oder sonst was. Ich guck mal, wenn ich das jetzt gerade richtig überblicke und mich nicht vergucke, war, glaube ich, bis Team Sulay Quickstep, muss ich jetzt mal gucken, aber bis Platz 13, nee, 14 sogar. Also ich würde für nicht die Hand ins Feuer legen, was ich gerade sage, aber schon Nachtisch drauf wetten, waren es alles einzelne Fahrer. Das heißt, es war kein Team zweimal, doch Cofidis war zweimal. Also bis Platz 13. Aber bis Platz 13 war immer nur ein Fahrer von einer Mannschaft. Also es waren keine zwei Fahrer mehr da zusammen. Und das sieht man sonst auch selten, finde ich. Also nur noch die Kapitäne sozusagen. Oder dann, wenn die weg waren, der Stellvertreter. Aber Platz 1 bis 13, alles unterschiedliche Teams.
Ja, wie hat Bradley Wiggins mal gesagt, no Deadwood.
Ja, das stimmt. Bradley Wiggins, das was aus die Geschichte von dem, hat er nicht zuletzt seine Biografie veröffentlicht irgendwo?
Genau, mit wo er auch recht dramatisch beschrieben hat, wie er Kokain genommen hat.
Ja, will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ja, also auch eine Geschichte irgendwie. Ja. Ist so eine Biografie, die lese ich, glaube ich, mal, wenn ich alt bin. Dass mich das ganze Zeug nicht auch noch reizt. Flash Valon. Schönes Rennen, schön wie immer beendet. Und dann kommen wir schon zu Lüttich-Bastogne-Lüttich, das Rennen vom vergangenen Wochenende. Ich bin eingestiegen bei diesem, wo bist du eingestiegen? Ab wann? Kilometer 3.
Nee, also ich sage mal, recht spät auch im Finale kann man ja eigentlich im Prinzip schon immer sehr gut abschätzen, dass es da ab der Redoute einschaltenswert ist oder auch die Anfahrt dahin schon. Natürlich sehr spektakulär, ist leider auch sehr gefährlich. In diesem Jahr sind da, glaube ich, alle halbwegs so voll frei durchgekommen. Da geht es sehr schnell bergab. Du warst letztes Jahr auch da, oder?
Genau, ich war die letzten beiden Jahre da. Dieses Jahr hat sich irgendwie nicht so, passte nicht zeitlich irgendwie. Und ich habe lustigerweise angemacht in dem Moment, als sie da vorbeigefahren sind, wo ich letztes Jahr stand. Das war ein Anstieg vor der Redoute auch.
Das war doch da bei dem Motorsport-Rundkurs, oder?
In Spa? Ja, also aus Spa raus und dann den nächsten Anstieg rein. Die sind dieses Jahr ganz kleines bisschen anders gefahren als letztes Jahr, aber du hast vollkommen recht, nach Spa sozusagen. Hm. Wobei ich vom Motorsport da irgendwie auch Strecke und so überhaupt nichts mitgesehen oder sonst was habe, aber der Name ist einfach damit ja verbunden. Wahrscheinlich wirst du auch 90% der Menschen in Deutschland sagen, bei Nürburg, ach ja, der Nürburgring und so ist es bei Spa wahrscheinlich genauso. Da sagt halt keiner Nürburgring, sondern Kurs Franco Show oder so ähnlich, glaube ich. Oh, genau, weiß ich das auch nicht. Ja, genau, und da habe ich dieses Jahr durch Zufall, ich habe so gedacht, ach, jetzt musst du mal reingucken und habe angemacht und dann ich so, ach, guck mal, das war wirklich, also wirklich genau der Moment. Naja, und da war es im Prinzip auch wie letztes Jahr, ne? Pogacar hat seine Leute eingespannt und man dachte sich, ja, gleich geht's los und an der Redoute ist es losgegangen, genau wie im letzten Jahr auch und ich glaube auch das Jahr davor, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Pogacar fährt weg und Remco kann nicht mehr mitfahren und Paul Sexas kann noch mitfahren. Hat mich in dem Moment sehr erfreut. Nicht, weil ich Pogacar das nicht gönnen würde, aber ich dachte mir einfach, okay, spannendes Rennen. Mal gucken, wie weit er mitkommt. Ja, und das haben sich wahrscheinlich haben alle vor dem Fernseher so gesessen.
Ja, haben sie ja, also weil es jetzt auch sozusagen das erste Mal, also klar, bei Strade Bianche gab es das Duell in diesem Jahr schon mal und auch da war es so ein bisschen ähnlich vom Verlauf. Ist Pogacar erst weggefahren, hat sogar Sexas die Lücke fast nochmal zugefahren und ist dann, ja, nicht in die Luft geflogen, aber konnte dann nicht mehr mitfahren. Und ähnlich war es ein bisschen jetzt auch bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Er ist da über die Redoute mit drüber gekommen, was eigentlich schon die größte Hürde ist bei dem Rennen. Wenn du da mit Pogacar mitfahren kannst, da konnte man schon denken, okay, es gibt vielleicht einen Zweiersprint. Aber es folgte ja noch der Falkenfelsen. Also was ist das, Côte de la Rochefoucauld? Zum Schluss, also auch nochmal richtig...
Der vorletzte ist das, glaube ich, ne?
Ja, im Prinzip der letzte Anstieg. Genau, nochmal ein richtig schwerer Anstieg und da sind ihm dann die Kräfte ausgegangen.
Ja, sehr schade eigentlich, aber auch da wieder, ne, wenn wir bei dem Stichwort ehrliches Rennen sind, Pogacar war einfach besser, mein Gott. Und der Typ ist, wie alt ist er, 19? Der hat ja auch noch ein paar Jahre, wo er reifen kann, wo er besser werden kann, wo er erfahrener werden kann. Ein 19-Jähriger, der da einfach mitfährt. Ich meine, ich will nicht so, ich könnte, völlig realistisch könnte ich sein Vater sein, muss man sich mal vorstellen. das wäre gar nicht krass, also.
Ja, aber
und wie viel dann Pogacar aber auch nochmal in diesen paar Minuten dann, also klar, ne, Sexas hat dann, ich will nicht sagen einen Einbruch gehabt, aber der ist schon ordentlich weitergefahren, aber natürlich nicht mehr mit dem Tempo, mit dem ein Pogacar fahren konnte. Ihm fehlte dann auch der Windschatten, aber dann nochmal 45 Sekunden rausgefahren. Aber ich glaube, das waren alle zufrieden hinterher auch am Ende. Auch Remco, der ja aus dieser Gruppe hinten heraus, da hat ihm ja, glaube ich, keiner mehr geholfen, dann den Sprint um Platz 3 gewonnen hat. Im Prinzip wären die ersten drei alle an dem Tag einigermaßen glücklich ins Bett gegangen sein, oder?
Ja, und in dem Fall fand ich das wirklich mal recht taktisch recht clever gefahren von Remco, weil wenn du dich dran erinnerst, an der Redoute war der eigentlich so ziemlich der erste Favorit, der da hinten irgendwie rausgefallen ist. Ja. Und da hast du schon gedacht, okay, der wird jetzt 25. oder so maximal noch oder er lässt seinen Frust am Kameramotorrad wie im letzten Jahr raus. Stimmt. Aber er hat sich dann ja gefangen und hat seine Kräfte da sinnvoll auf diesen Sprint konzentriert und ist dann am Ende Dritter geworden. Aber auch hier muss man ja fairerweise dann sagen, für sein Unterfangen jetzt wieder ein Monument zu gewinnen, da ist jetzt nicht nur ein Tadej Pogacar, sondern da ist jetzt auch noch ein Paul Sexas, der ihm da drauf und dran ist, ihm den Rang abzulaufen als zweitstärkster Fahrer.
Vielleicht hat er irgendwie so das Ziel, die möglichst viele Podiumsplatzierungen bei Monumenten zu erzielen. Nee, aber ja, ich fand es auch stark gemacht. Was mich noch gefreut hat, das möchte ich unbedingt erwähnen, Bernal, auch vor der Top 5, ne?
Und es war ja am Anfang recht verrückt, der Rennverlauf. Also da gab es noch gar keine TV-Bilder. Da war ja so eine große Spitzengruppe mit 50 Fahrern mit Remco und Bernal weggefahren. Und dahinter musste dann UAE die Verfolgung organisieren.
Ja.
Die hatten zwischendurch, glaube ich, mal 3 oder 4 Minuten sogar.
Großer Skandal, weil nämlich bei Discovery Plus hat irgendeiner der Eurosport-Menschen da oder der Discovery Plus-Menschen gesagt, bei uns von Kilometer 1 an. Und da gab es keine Bilder. Also Frechheit, ist doch gelogen. Also ich kenne schon Leute, die haben schon hingeschrieben.
Liegt weniger an dem Sender als an der Gesellschaft, die ja, Bilder produziert. Ja,
natürlich, aber dann darfst du das nicht sagen. Dann darfst du die,
ja, das ist irgendwie dann total strange. Also Mailand Sanremo wird von Kilometer 0 an übertragen. Ach,
die betragen schon das Frühstück aus dem Hotel.
So ungefähr, ja, wo wirklich eigentlich nichts passiert bis zur Cipressa irgendwie 6 Stunden. Ja. Aber dieses Jahr bei Lüttich-Bastogne-Lüttich hätten wir diese TV-Bilder sehr, sehr gut gebrauchen können von Kilometer 0 an.
Ja, aber auch ein Tag, wo man so sagen kann, ja gut, da hat der Beste gewonnen und das ist nun mal Pogacar zurzeit in Klammern die Jahre 20. Wann ist dein Stern eigentlich aufgegangen? 2023? 2019.
Ja. Genau, aber da gibt es ja jetzt auch oft so diese Quervergleiche zwischen Pogacar und Paul Sexas. Und da muss man ja auch wirklich sagen, dass Pogacar dann relativer, sag ich mal, Spätzünder ist. Klar, weil der auch, hat er schon sehr früh die Tour de France gewonnen. Aber, und das finde ich, unterscheidet ihn auch von allen anderen Fahrern seiner Generation. Er hat das noch nicht mit der hundertprozentigen Professionalität seine ersten großen Siege eingefahren, wie er sie dann später mal an den Tag gelegt hat. Also er hat auch Rennen dadurch verloren, wenn wir uns an die Tour de France 2022 erinnern. Einfach durch taktische Unüberlegtheit hat er sich da mehr oder weniger selbst in den Hungerast gefahren. Hätte sonst jetzt vielleicht schon 5 Toursiege. Das hat er alles abgelegt in den letzten Jahren. Aber da im Gegensatz zu wirkt Paul Sexas mit seinen 19 Jahren jetzt schon nochmal ein Stückchen reifer vielleicht als Pogacar in dem Alter.
Ja, also wenn man mit 21 hat er die Tour gewonnen das erste Mal. Wenn jetzt ein Sexas das nächstes Jahr mal wirklich so in die Möglichkeiten bekommen würde, ne, dann wäre es jetzt aber auch nur ein Jahr, aber wie du sagst, ne, das Level, auf dem er jetzt unterwegs ist, ist halt ein anderes Level wie ein Pogacar damals. Und wenn das, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit so zu prognostizieren, dieser 17, 18, 19-Jährige, das wird mal einer wie, weil da kann auch so viel passieren im Guten, aber auch im Schlechten, ne? Also falsches Umfeld, falsche Leute und.
Die Frage ist ja, was passiert mit in diesem Jahr in Sachen Grand Tours mit ihm?
Ja.
Also es ist nach wie vor offen, ob er sogar schon bei der Tour de France jetzt fährt. Also es hieß, er soll auf jeden Fall eine Grand Tour fahren in diesem Jahr. Also die Vuelta haben sie, jetzt habe ich zuletzt gelesen, ausgeschlossen für ihn. Bleiben noch der Giro oder die Tour.
Wo würdest du ihn hinschicken?
Boah, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Also anders. Wo würdest du ihn als deinen Vater hinschicken und würdest du ihn als sportlicher Leiter hinschicken?
Ich glaube, das macht nicht so viel Unterschied.
Das wäre schön, das wäre gut.
Weil so oder so, also ob ich jetzt sportlicher Leiter bin oder irgendwie im näheren Umfeld von Paul Sexas, bei der Tour de France ihn dieses Jahr an den Start zu stellen, wird so einen enormen Druck auf ihn ausüben. Aber es ist eigentlich egal, ob du ihn dieses oder nächstes Jahr an den Start stellst, weil er wird immer, also sag ich mal, solange er jetzt noch nicht da sag ich mal komplett aus Rang und Traktanten fällt, was die Ergebnisse angeht, denn als der nächste Bernard Hinault angekündigt werden von den Franzosen.
Der nächste französische Toursieger auf jeden Fall. Ich würde ihn auf jeden Fall noch zur Vuelta schicken. Alleine um das die erste, also bei der ersten dreiwöchigen Rundfahrt ihn so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen aus dem Schuss rauszuholen.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, die Vuelta so ist ja eigentlich traditionell die Grand Tour, wo man, ja, die Fahrer, wenn sie jung
die
sind.
Die Alten oder die Jungen.
Ja, genau, wo man die dann hinschickt oder ja, vielleicht auch den Giro, sag ich mal, um bei so einer Grand Tour sich mal auszuprobieren, aber wird man sehen. Also ich glaube, dass das auch vielleicht intern noch gar nicht so feststeht und da auch vielleicht es irgendwie zwei Lager gibt.
Das glaube ich
natürlich
auch.
Der seitens der Sponsoren und also für Decathlon ist das natürlich auch, wäre das ein Riesending, wenn der in diesem Jahr bei der Tour de France da irgendwie schon vorne mitfahren würde und andererseits dann natürlich vielleicht auch so ein bisschen auf die Bremse getreten wird, A, seitens des Sportlers vielleicht und B, auch seitens der sportlichen Leitung, wenn sie ihren Job dann gut machen.
Mhm. Absolut. Also ich bin auch gespannt. Also ich würde mich ehrlich gesagt für den jungen Mann halte ich die Vuelta für die bessere Lösung, jetzt auch in der Entwicklung, aber ey, wenn ich Decathlon-Kontakt PR-Person wäre, würde ich sagen, schick den nach Paris, auf jeden Fall. Schwierig zu sagen, schwierige Entscheidung, also möchte ich auch gar nicht, zum Glück stecke ich da nicht drin, irgendwas zu entscheiden. Ich muss da kurz noch, und wo wir bei dem Thema sind, können wir dann gleich auch nochmal auf die Rundfahrten, die wir bis jetzt ja komplett ignoriert haben, gehen. Da war die Baskenland-Rundfahrt, wo er ja auch am Start ist und da auch ein Florian Lipowitz, wo wir schon mal Red Bull eben hatten, auch mit am Start war. 6 Etappenrennen, Baskenland sollte den meisten bekannt sein, Grenzregionen Spanien, Frankreich. Was war da los? Wie ging
zu ja, sechs Etappen, du sagst es, 3 gewonnen von Paul Sexas. Ich glaube, das sagt schon ziemlich viel. Er hat gleich zum Anfang dieses kurze Zeitfahren rund um Bilbao sehr, sehr eindeutig, also in 13,8 Kilometer Zeitfahren mit 23 Sekunden Vorsprung gewonnen. Das war schon mal eine richtige Ansage. Und dann am
und da waren Tag, ja, das ist ja nicht so, dass da jetzt Fallobst unterwegs gewesen wäre, ne?
Nee, kein Deadwood. Also da waren richtig Top-Fahrer am Start. Also du hast es schon gesagt, Florian Lipowitz unter anderem.
Roglic.
Der Tour-Dritte, Roglic, ja. Mehrfacher Grand Tour-Sieger.
Del Toro.
Und, ja.
Vielleicht jetzt kein Zeitfahrspezialist, aber ne, nichtsdestotrotz.
Ja, und. Also, da waren schon Juan Ayuso zum Beispiel auch. Gut, der war jetzt dann durch seine zwei Stürze recht gebeutelt und ist dann auch ausgeschieden. Del Toro ist dann ja, meine ich, glaube ich, auch recht früh in der Rundfahrt auch schon ausgeschieden. Genau, Etappe 3 hatte das Rennen dann verlassen. Aber es waren sehr, sehr starke Fahrer schon, die er da in die Schranken gewiesen hat. Und es ging dann ja am zweiten Tag. Der zweite Tag war ja noch viel beeindruckender. Also an diesem ich hatte mir das dann auch live angeschaut an diesem sehr langen Anstieg, so 10 Kilometer mit 8%. Das war jetzt so gefühlt irgendwie mal das längste an einem Berg, was ein Paul Sexas in der Weltspitze irgendwie gefahren ist. Da hat seine Mannschaft unten ein bisschen Tempo gemacht und der ist einfach allen davon gefahren. Also da konnte keiner irgendwie annähernd mithalten und er hat am Ende die Etappe mit fast 1,5 Minuten Vorsprung gewonnen.
Ja, beeindruckend einfach. Also was soll man da anderes? Also es gibt, nenne Synonyme für beeindruckende und setze sie hier ein und dann passt das schon. Also das ist halt.
Ja, bei den anderen Etappen, also die letzte Etappe, die er auch noch gewonnen hat, da hat er sich dann zusammen mit Lipowitz abgesetzt. Ist die Frage, ob er da noch mit dem, sag ich mal, mit dem letzten Risiko da auch an den Start gegangen ist oder sich dann ja gesagt hat, gut, ich verwalte hier jetzt so ein bisschen mehr. Am Ende, klar, den Sprint gegen Lipowitz gewinnt er dann.
Ist ja auch, klingt blöd, aber ist ja auch was man auch jetzt schon im besten Falle lernen kann, ne? So Sachen zu verwalten. Also weißt du, das ist nicht sein Saisonhöhepunkt. Und wenn das Ding klar ist, ne, also ein Pogacar hat, glaube ich, größere Probleme oder hat das nicht so schnell gelernt, Sachen zu verwalten, sondern der hat immer Bock zu fahren, der hat immer Bock zu gewinnen, der hat immer Bock drauf zu hauen. Ne, und sowas auch jetzt schon mit 19 Jahren zu verstehen und zu lernen, so nach dem Motto, alle Körner, die ich jetzt hier spare und sicher den Sieg reinhole, die habe ich halt nächste Woche noch im Köcher oder in 2 Wochen. Ne, das ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges. Also das kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einzuschätzen, zu wissen, wann man seine Energie einsetzt und wann nicht. Ganz, ganz schwieriges Ding, finde ich. Auch für einen selber, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir, manchmal, wenn man so selber unterwegs ist, jetzt sowohl in einem größeren Trainingsplan oder auch mal nur so bei einer einzelnen Fahrt, ne, zu wissen, okay, jetzt kann ich hier nochmal so viel raushauen und kommt trotzdem noch zu Hause an. Oder man kommt zu Hause an und sagt sich, naja, das war jetzt gar nichts, da hättest du ja noch ein bisschen viel mehr reinhauen können. Finde ich immer ganz schwer. Ja. Naja.
Ja, er hat dieses Jahr 15 Renntage und 9 Mal war er in den Top 3. Also da waren halt auch irgendwie Sprintetappen und sowas dabei. Also schlechteste Platzierung war mal in einem Massensprint bei der Algarve-Rundfahrt Platz 62.
Ja, aber auch da, ne, jetzt schon das Wissen zu haben oder jetzt schon das Gefühl zu haben, ich muss vorne sein im Sinne von, da passieren die Dinge nicht, ne, da bleibst du nicht stecken, weil irgendwie Stau und Unfall und so weiter. Es ist schon beeindruckend, was der da veranstaltet. Aber auch beeindruckend, und das ist ein Name, der uns ja in naher Zukunft beim Giro d'Italia auch begegnen wird, ist Pellizzari, der wiederum bei der Tour auf der Alps von sich reden hat machen lassen, wo ich reden.
Mhm, ja.
Ist das die richtige Formulierung? Du bist doch besser.
Hat von sich reden
hat lassen. Hat von sich reden. Hat von sich hören lassen, heißt es doch, oder?
Genau, hat von sich hören lassen. Man so, redet über ihn.
Man redet über ihn, und der fährt Fahrrad, und das kann er sehr, sehr gut, hat er da bewiesen, weil er bei der Tour of the Alps das Jersey des Jungprofis gewonnen hat und auch des Hauptprofis. Also der, ne, also hier alle Jerseys.
Gesamtheitung, ja.
Ja.
Ist das die Tour of the Alps, 5 Etappen, war letzte Woche, also stand jetzt, wir nehmen ja Mittwoch auf, genau zu diesem Zeitpunkt in der letzten Woche vom, ich meine, 20. bis zum 24. lief die Rundfahrt, Montag bis Freitag. Und ja, traditionell durch Österreich und Italien. Los ging's in Innsbruck und Schluss war dann in Bozen mit der letzten Etappe. Und er hat auch 2 Etappen gewonnen, also war auch vorher, sag ich mal, der Top-Favorit auf den Gesamtsieg. Und wie er es dann am Ende gemacht hat, fand ich auch schon sehr souverän und abgeklärt. Gerade diese letzte Etappe, wo es dann vielleicht für ihn nochmal hätte brenzlig werden können, hat er auch über die reine Stärke, sag ich mal, an diesem ja, sehr, sehr schweren letzten Anstieg mit diesem Bonussprint, hat er sich abgesetzt und am Ende gewinnt er die Etappe mit 30 Sekunden Vorsprung.
Und auch da muss man sagen, ne, das ist jetzt auch nicht irgendwie Fallobst. Da waren Bernal dabei, da waren, wen hatte ich noch gesehen? O'Connor, Arensmann.
Storer, der die Rundfahrt im letzten Jahr gewonnen hat.
Ja, Derek G, Pozzovivo, nee, das ist ein anderer Pozzovivo als den wir noch kennen.
Es ist tatsächlich Pozzovivo, also der Pozzovivo, den wir kennen, der hat jetzt nämlich mit 43 Jahren nochmal ein Comeback gestartet.
Ich dachte jetzt gerade, stimmt, ich dachte aber, das kann ja doch nicht sein, aber wer war das denn, der jetzt zuletzt wegen irgendwelchen jugendlichen Doping gegeben, das war auch ein Italiener, dachte ich kurz, war das nicht Pellizzotti? Nee. Muss ich noch recherchieren. Recherchiere ich fürs nächste Mal, Hausaufgabe.
Es war sowieso so ein bisschen die Geschichte der Rundfahrt, dass Pozzovivo da mit seinen 43 Jahren, er ist ja nicht mal, also er fährt ja richtig gut. Also der ist zweimal in den Top 15 gewesen auf diesen Bergetappen und zeigt, dass er da immer noch sehr, sehr konkurrenzfähig ist.
Ja, ich dachte gerade, das ist doch bestimmt ein Cousin oder so, das kann doch gar nicht mehr sein. Der hat doch hier retired vor ein paar Jahren. Ach krass. Nee, das war mir nicht aufgefallen. Wahrscheinlich kommt dann am Ende nochmal Oscar Pereiro irgendwo aus der Ecke. Nee, Oscar Sevilla meinte ich, nicht Pereiro. Dass der nochmal anheuert. Nun ja, aber ist jetzt Pellizzari das für die für die Italiener, was Sexas für die Franzosen ist?
Im Prinzip schon, nur nicht mit derselben Euphorie, würde ich sagen. Weil, klar, er ist immer noch extrem jung, 22 Jahre alt. Er war im letzten Jahr 6. beim Giro und 6. bei der Vuelta in einem Jahr. Mhm. Also bei 2 Grand Tours, gleich was auch viele in diesem jungen Alter noch nicht so schaffen, und hat sich in diesem Jahr nochmal enorm weiterentwickelt. Jetzt bei der Tour auf die Alps hat er relativ souverän gewonnen und ist natürlich ja die italienische Hoffnung für die Gesamtwertung beim Giro d'Italia. Ich glaube, er hat da auch in seiner Mannschaft recht freie Hand. Also
ja, klar. Rennen. Also wenn der jetzt nicht für die der Kapitän ist, dann weiß ich es nicht.
Genau, ja, und ich sehe ihn, ja, klar, jetzt, wir machen dann unsere Giro-Vorschau nochmal gesondert irgendwie. Ich sehe ihn jetzt nicht auf einer Stufe mit Vingegaard, aber durchaus Chancen, gute Chancen aufs Podium, gerade nach der Vorstellung.
Sag mal, wer denn aktuell dein Podium ist.
Beim Giro?
Mhm.
Ja, würde ich fast schon so unterschreiben. Vingegaard, Pellizzari und den dritten muss ich mir noch raussuchen. Also ich fand auch beim Tour of the Alps jetzt Egan Bernal extrem stark. Mhm. Gerade wenn man bedenkt, was du gerade schon angesprochen hast, dass er dann bei Lüttich-Bastogne-Lüttich mit nur einem Tag Pause und dem Reisestress noch dann auf Platz, was ist er geworden?
Fünfter oder so, ne? Ja,
ja, ja, ja. Fünfter geworden ist, ist es auch schon wieder recht vielversprechend in Richtung Giro d'Italia, wo er auch am Start steht.
Ah, ich tue mich damit schwer, Bernal. Ich habe so oft mich wegen, also ich weiß nicht, was das ist, aber diese kolumbianischen Fahrer haben irgendwie so einen kleinen Spot in meinem Herzen. Ich kann gar nicht, kann ich, ich war mal auf einer kolumbianischen Hochzeit, vielleicht ist das seitdem so, aber ich möchte nicht, ich möchte es, ich würde es ihm sehr, also sehr gönnen, also ich alleine glaube, das ist so ein bisschen wie mit Wout van Aert. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Bernal nochmal auf so ein Treppchen fährt. Also ein Sieg, da möchte ich gar nicht von sprechen, aber so ein dritter Platz, also Vingegaard, Pellizzari, Wout van Aert, sag ich schon. Bernal fände ich total sympathisch. Ich fände auch ein Carapaz mal nochmal, ne, nachdem, der hat ja mit dem Giro, glaube ich, noch eine Rechnung offen, habe ich gehört, aus dem letzten Jahr.
Ja, fällt aber leider aus.
Ah, okay. Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Oh, na toll. Danke. Das, wann ist das denn bekannt gegeben worden? Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Schon länger?
Das ist jetzt erst in den letzten ein, zwei Tagen rausgekommen, mehr oder weniger, dass er jetzt nicht
okay, wen haben
starten
wir denn?
Wird können.
Almeida ist rausgeflogen. Landa, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Carapaz. Jetzt wird es ja schon schwer für die Leute, die ich die Daumen drücken muss. Ja, aber dann haben wir es doch, Bernal. Also dann Vingegaard, Pellizzari.
Ich würde Felix Gall aufs Podium tippen noch.
Ach, aha. Ja, kein schlechter Tipp. Also, naja, aber dafür kommt ja noch eine Sendung, da machen wir das dann gezielter und ein bisschen aussichtsreicher. Ja,
vielleicht überdenke ich meinen Tipp bis dann nochmal, aber es sollte schon eine solide Grundlage sein.
Die Yates sind ja traditionell auch ganz gut unterwegs. Und das Team soll ja auch ganz gut sein, wo der eine fährt. Aber das soll auch, glaube ich, nur ganz gut sein. Ich kenne jemanden, der sagt, das Team UAE ist nur gut, wenn Pogacar fährt. Aber ich weiß nicht, naja. Eschborn Frankfurt, Pidcock startet, habe ich gelesen. Das ist ja was.
Ja, relativ überraschend, muss man sagen, beziehungsweise verletzungsbedingt so ein bisschen. Also er hatte ja diesen Sturz in der Abfahrt bei der Katalonien-Rundfahrt, wo er sich das am Knie verletzt hat, das dann lange Zeit sehr dick war. Und er sammelt jetzt einfach Rennpraxis noch bei Lüttich, Bastogne Lüttich konnte er jetzt dann nicht mehr.
Nee, der ist ja mit 16 Minuten Rückstand reingekommen, ne?
Ja, genau. Es war ja eigentlich vor der Saison mal so eines seiner Ziele, dass er dort auch ganz vorne mitfährt. War ihm jetzt nicht möglich durch die Verletzung bedingt und nimmt Eschborn Frankfurt sozusagen noch mit, aber ist vielleicht auch mal eine schöne Würdigung für das Rennen, das für mich eigentlich so jetzt in den letzten Jahren sich immer mehr dazu entwickelt, dass man sagt, hey, es sind die Klassiker und Eschborn Frankfurt gehört jetzt als Abschluss noch zu so Rennen wie Amstel Gold Race oder Lüttich-Bastogne-Lüttich dazu.
Ah, weiß ich nicht, ob wir da schon hinkommen, aber dann müsste man natürlich dann rund um Köln dann auch noch mit hinten dran nehmen. Warte, ich habe ein gutes Hüsterchen. Es wäre schön, aber ich glaube wirklich mit Lüttich-Bastogne-Lüttich, das ist so ein Endpunkt, da kann man halt nicht mehr. Das ist wie bei der Lombardei-Rundfahrt, da kommen ja auch noch ein paar Rennen hinterher, aber das Rennen der fallenden Blätter ist einfach wie so ein Pflock. Weißt du, genauso ist Lüttich-Bastogne-Lüttich wie so ein Pflock, das ist unumbrückbar. Das einzige Rennen, was es geschafft hat, in der Hinsicht etwas zu verändern, ist halt Strade Bianchi, dass es den Flock Milan San Remo ein bisschen nach vorne gezogen hat. Aber das wird. Ich bin gespannt. Was macht denn hier, wie heißt er nochmal? Christoph, was macht der denn dieses Jahr am 1. Mai? Aber der sagt zu seiner Frau, boah, fuck, ey, was soll ich machen? Eschborn, ich muss da hin. Ist der bei Unox eigentlich Betreuer irgendwas oder so?
Also weiß ich gar nicht genau. Also er hat ja letztes Jahr aufgehört.
Ja.
Aber was er seither macht, ich glaube, der genießt jetzt erstmal so ein bisschen sein Leben.
Ich glaube, der ist bestimmt. Aber es ist ja auch schon lange her, dass der gewonnen hat, ne? Fällt mir gerade mal auf. Aber ich gucke jetzt gar nicht rein.
18, 17, 16, 14. Also.
Ja, aber 18 ist er dann auch schon wieder vom letzten, die letzten sieben Jahre hat er nicht mitgespielt.
Ja, aber ist Rekordsieger.
Ja, das auf jeden Fall. Ich guck gerade mal, Staff, Tohuschow, okay. Ist er noch nicht dabei. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er da auch schon eingestiegen wäre. Aber vielleicht genießt er auch das Leben, das ist auch ganz gut. Sei ihm auch gegönnt. Vielleicht gucken wir mal hier auf seinen. Das finde ich aber bei Pro Cycling Stats immer ganz angenehm, dass da so Social Media Zeugs und so direkt verlinkt sind. Ist jetzt beim Fernsehen? Macht der Fernsehen? Da sitzt, da steht er mit dem Interview-Ding. Also hier, wie heißt das Mikrofon? Hm. Naja, vielleicht so norwegisches Fernsehen, irgendwas. Das ist auch okay. Gut. Also, das war's eigentlich für heute, ne? Was sollen wir noch? Vielleicht noch.
Tour de Romandie haben wir noch.
Ach, die haben wir noch, die habe ich übersehen. Entschuldigung.
Läuft ja gerade. Also jetzt stand am Mittwoch zwei Etappen, klingt komisch, also ein Prolog und eine Etappe. Gestern recht kurzer Auftakt mit, was waren das, 3 Kilometer gewonnen von Dorian Godon und hat passend hinterher gesagt, irgendwie es gibt 50.000 Möglichkeiten, um Tadej Pogacar mal zu schlagen. In so einem 3-Kilometer-Prolog ist es dann vielleicht mal möglich, wobei ich auch gesehen habe oder gelesen habe, dass Pogacar da irgendwie mit einer neuen Zeitfahrmaschine am Start war und die mal jetzt ausprobiert hat. Vielleicht war es auch deshalb, dass er da diese 8 Sekunden verloren hat und heute dann jetzt die erste Etappe schon richtig schwer mit einem sehr langen Berg drin. Und da war es dann auch wirklich so, dass Pogacar, der jetzt das erste Mal Tour de Romandie fährt und sich das auch als eines der Saisonziele gesetzt hat, so diese fehlenden Rennen in seinem Palmarès jetzt nochmal aufzufüllen und zu gewinnen, da schon gleich an diesem Berg weggefahren ist, zusammen mit Lenny Martinez und Florian Lipowitz dann noch. Und ja, die Gruppe kam dann vorne zu viert mit einem Fahrer von hinten, Nordhagen, der noch aufgerollt ist, an. Es gab, und Pogacar gewinnt am Ende den Sprint. Es gab ein bisschen Diskussionen um die Taktik von Red Bull in dem Falle, weil Lipowitz vorne nicht mitgeführt hat oder nur ganz, ganz zaghaft, konnte man natürlich sagen, gut, Red Bull hatte hinten Roglic und Tugwell noch, also zwei andere Fahrer in dieser Verfolgergruppe, die auch nochmal näher kamen. Aber am Ende sah das sehr, sehr unkoordiniert aus. Also die sind dann nicht mal mehr in dieser Verfolgergruppe mit in der Führung gefahren. Und Lipowitz ist dann noch mitgesprintet um den zweiten Platz, den er sich auch geholt hat und hat sich damit, glaube ich, an dem Tage, auch wenn er vielleicht selbst auf Anweisung der Teamleitung gehandelt hat, keine Freunde gemacht.
Ja, hat er damit Bonussekunden noch geholt? Kann es?
Ja.
Ja, okay, 6. Dann ist das wieder, na, ich dachte mir, okay, ey, weißt du, dann ist es auch egal, aber wenn er sich noch Bonussekunden geholt hat, ja, ist nicht schön. Ja, wird ihm die Teamleitung wahrscheinlich gesagt haben, am Ende des Tages, man sieht sich immer zweimal, ne, wer weiß, beim nächsten Mal, irgendeiner merkt sich sowas. Ja, passiert, ne, also ich bin jetzt, es ist ein Radrennen und ja, wenn du nicht führst, wenn du nur hinten drauf hängst und dir dann die Bonussekunden klaust, das ist nicht die feine englische Art. Das und auch nicht die feine deutsche Art, muss man so sagen.
Ja, wird man sehen, was denn die nächsten Etappen noch bringen. Rennen geht auf jeden Fall noch bis zum 3. Mai. Was ist das dann? Der Sonntag. Genau. Also insgesamt sind es dann 5 Etappen plus Prolog.
Ja. Was gibt's noch? Hier Einstieg von Ineos. Net Company.
IT-Unternehmen, ja.
Aus Dänemark, was das Interessante an der ganzen Geschichte ist.
Genau, und es soll dann schon, glaube ich, zum Giro d'Italia neue Trikots geben, von denen ich jetzt schon irgendwie die ersten Entwürfe auf Social Media gesehen habe, mit so einem Grau.
Ja, habe ich auch gesehen. Ups.
Fand ich ziemlich gewöhnungsbedürftig irgendwie. Also ist Geschmackssache vielleicht, aber.
Ich fand es jetzt, ganz ehrlich, schlimmer wird's nicht. Also ich fand die Trikots von, also ich mag ja das, ich mag ja das Team sehr, sehr, sehr gerne. Aber ich fand die ersten Trikots dann auch, ich fand die, das erste, was sie vorgestellt haben dieses Jahr, fand ich jetzt auch nicht so dolle, muss ich sagen. Also ich bin, glaube ich, auch generell kein Fan von weißen Hosen. Das muss man einfach, kann man einfach an der Stelle so sagen. Also, ich gucke mal gerade Ineos Team, Ineos Grenadiers, ob die da schon was zeigen. Ja, das ist so ein Grün-Grau, ne? Ach, ich find's gar nicht schlimm. Ich find's gar nicht schlecht. Ich find's okay. Ich fand das andere vorher. Haben die jetzt schwarze Hosen oder immer noch diese? Jetzt haben sie schwarze Hosen. Es gefällt mir besser. Ich fand dieses. Ja. Nee, das war nicht so meins.
Muss man mal sehen, wie es dann im Feld vielleicht aussieht. Ja. Aber vielleicht ist es ja ganz praktisch, dass man die dann ganz gut erkennen kann.
Ach, die hatten jetzt auch schon. Hä? Das sieht aber komisch aus, weil manchmal haben sie jetzt weiße Hose. Ich habe jetzt auch eine weiße Hose mit dem grünen Trikot und weiß. Und die machen alle, was sie wollen, einfach, glaube ich.
Also ja, also das Team heißt auf jeden Fall dann Net Company Ineos Cycling Team künftig und Ziel ist es ausgerufen, die Tour de France wieder zu gewinnen. Also es gibt da auf jeden Fall eine ordentliche Finanzspritze für das Team. Cycling News hat hier geschrieben und weitere Medien, in den kommenden Jahren soll das Team mit insgesamt 100 Millionen Euro unterstützt werden.
Oh, mein Gott.
Durch den Sponsor und ich finde das ja immer noch so ein bisschen, ich will nicht sagen dubios, aber irgendwie komisch, wie so die Hierarchieverteilung in der Mannschaft ist. Also ist mir nicht so ganz klar. Jetzt ist da plötzlich wieder Dave Brailsford im Vordergrund, der irgendwie keine offizielle Teamposition hat und sich zwischenzeitlich mal irgendwie zum Fußball verabschiedet hatte. An dem ist aber wohl immer noch ziemlich nagt, dass er, dass Ineos diese Vormachtstellung da an UAE abgeben musste. Also da kann ich mich noch nicht so ganz mit anfreunden, wie da so die Strukturen in diesem Team sind.
Die sind auch noch nicht so richtig, also für mich noch nicht so richtig durchschaubar, klingt jetzt blöd, aber man weiß eigentlich, man weiß nicht so genau, woran man ist, finde ich. Also wo es da jetzt hingeht, mit wem und wo und was.
Und eben auch die sportliche Strategie ist halt die Frage. Also klar, wir wollen die Tour de France gewinnen, das sagen alle. Decathlon sagt auch, wollen die Tour de France gewinnen, aber die haben zumindest perspektivisch gesehen einen Fahrer, der das mal schaffen könnte. Also wenn man jetzt so die letzten Rennen betrachtet. Bei Ineos tue ich mich da ein bisschen schwer damit, einen Fahrer zu identifizieren in der Mannschaft, der das Potenzial dazu hat.
Na, mit 100 Millionen wirst du halt einen kaufen.
Ja, aber wen bekommst du für 100 oder sag ich mal, du kannst da
keinen
auf den, rauskaufen jetzt.
Ja. Was hältst du denn von diesem Aussage von Bjarne Riis, dänisches Unternehmen? Da gibt es doch einen dänischen Fahrer, der schon jahrelang in einem Team ist, der vielleicht auch mal einen Tapetenwechsel ganz gut tun würde, der sich über Geld auch sicherlich freut. Ich warte mal kurz, wen meine ich denn jetzt gerade da nochmal?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das gelingen kann. Also,
ob man da auf ein altes Pferd setzt, meinst du?
Nee, aus der sportlichen Perspektive vielleicht gar nicht mal so sehr. Also dafür ist Vingegaard immer noch sehr gut und ich traue ihm auch zu, in diesem Jahr mal wieder die Tour de France zu gewinnen. Mhm. Aber eher aus der sportpolitischen Seite her. Also er hat halt noch einen Vertrag bis Ende 2028 bei Wismar auf jeden Fall. Mhm. Und B, glaube ich auch nicht, das ist jetzt kein Team Picnic Post NL, den es finanziell so geht, dass sie auf das Geld unbedingt angewiesen wären. Also sie können halt auch sagen, wenn dann Net Company Ineos irgendwie 15 Millionen auf den Tisch legt, nee, wollen wir nicht, weil
brauchen wir nicht.
Wir haben sonst außer Wout van Aert keine andere Option, um große Siege zu fahren.
Mhm. Wer wäre denn dann noch so ein Kandidat? Paul Sexas, Decathlon, scheint im Moment ja auch geldmäßig okay dazustehen.
Ja, absolut. Das ist natürlich immer noch die Frage, wie geht es jetzt mit ihm weiter? Und das ist ja schon fast irgendwie ein Staatspolitikum mittlerweile in Frankreich. Ich glaube, da hat sich jetzt schon irgendwie Macron auch eingeschaltet.
Der französische Rentenfonds wurde komplett aufgelöst dafür.
Es wurde sogar mal spekuliert zwischenzeitlich, dass Decathlon die Lizenz in die Schweiz wechselt, damit sie die Lohnnebenkosten sozusagen nicht mehr tragen müssen für ihre Fahrer, weil dann müssen sie natürlich Paul Sexas exorbitant mehr Geld bezahlen als ein Team UAE, der Fahrer dann als Selbstständiger sozusagen beschäftigt ist.
Ja, aber damit macht man sich in Frankreich ja auch keine Freunde. Also, und wie ich finde, vollkommen zu Recht mit solchen Maßnahmen, mit solchen Moves irgendwie. Und wie gesagt, ich finde das ganz gut so, dass das nicht so zwingend irgendwie, also weißt du, mit solchen, wir sparen Steuern Sachen, ich glaube, dann sollen sie lieber wirklich eine Sexassteuer einführen und das dann machen.
Ja, aber ansonsten hast du halt, also klar, die Personalie ist spannend und man wird jetzt im Laufe des Jahres sehen, wo da die Reise bei ihm irgendwie hingeht. Also wie gesagt, er wird damit UAE auch in Verbindung gebracht. Kann ich mir ehrlich gesagt bislang schwer vorstellen. Ansonsten aber, ja, Fahrer, die jetzt das Potenzial haben, die Tour zu gewinnen, schwierig. Es sei denn, Isaac Del Toro würde ich es perspektivisch vielleicht auch noch zutrauen. Dass der halt sagt, und gut, bei UAE habe ich halt Pogacar bei mir vor der Nase, hat jetzt zwar noch einen langfristigen Vertrag, aber ich setze jetzt auf die sportliche Option. Bei Ineos kriege ich vielleicht genauso viel Geld und wechsle dahin.
Das wäre jetzt auch ein Kandidat, den ich so im Kopf hätte, ne?
Und sie haben natürlich, ja klar, kannst du sagen, sie haben den vierten der letzten Tour, Oscar Only, aber dem, ganz ehrlich, traue ich nicht zu, dass er die Tour gewinnt.
Das ist ja nicht einer, der einem so direkt ins Bewusstsein, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also, und ich glaube, dass es wird auch eine unschöne, wie soll man sagen, eine unschöne Entwicklung oder so. Es geht dann doch noch mal mehr in Geld gewinnt die Rennen. Wenn, ne, und das ist ja etwas, also, boah, es ist Realität, aber weil es Realität ist, muss man darüber ja nicht glücklich sein. Wie viele Dinge in der Realität heutzutage einen unglücklich machen. Ne, ich bin gespannt. Aber, ja, gucken wir uns mal an. Was gibt's noch? Gab's noch irgendwelche Sondermeldungen, besondere Sachen in den letzten Wochen? Ich kann mich an irgendwie nichts so, nichts Schönes, nichts Schlimmes. Ich hab einen Artikel gelesen irgendwo über so, über hier, das ist ja auch ganz viel so Nutrition, ne? Also wie man sich ernährt, was man macht und so, dass das heute alles wird abgewogen und so weiter. Eine sehr erfrischende Aussage von Filippo Ganna.
Das habe ich auch gehört, ja.
Vor meinem ersten Weltmeistertitel habe ich Rührei mit Speck gegessen und danach Nutella und habe gewonnen. Also, ich hoffe, Ferrero hat ihm irgendwie so eine Palette hingestellt als am Nutella-Ambassador oder so. Fand ich sehr lustig, ja. Wobei ich das irgendwie gar nicht so gegenüberstellen möchte, im Gegensatz so im Sinne von, das ist gut, das ist schlecht oder so. Der eine macht so, der andere so. Ja, aber ich finde es fand's lustig, fand's gut und dass man so die, wie sagt man, die Zunge auf dem Herzen, nee, die Herz auf dem Zungen hat. Naja, sonst noch was? Nö, eigentlich nicht, oder?
Nö,
dann machen wir dicht, weil wenn wir nächste Woche schon wieder da sind, dann brauchen wir ja auch ein bisschen Zeit, um noch über Sachen zu sprechen, das ist ganz gut so. In dem Sinne, das Frühjahr war diesmal ein bisschen mit weniger Sendungen, aber die Leben sind so und jetzt zum Giro kommen wir auch direkt wieder und deswegen sage ich einfach mal vielen Dank, lieber Thomas. Hab eine gute Zeit bis nächste Woche. wie viel Stunden Rad planst du bis nächste Woche zu fahren?
Schwierig zu sagen.
Das sind also die Menschen ohne Trainingsplan. Das ist doch skandalös.
Ich mache das eigentlich immer recht spontan.
Ja, also ich habe, glaube ich, im Plan bis nächste Woche so 15. Mal gucken, wie weit die Realität mir in den Nacken schlägt und mich dann doch aus dem Rennen wirft. Naja, egal. Gut, gehabt euch wohl. Vielen Dank für eure Stützung. Vielen Dank für Kommentare, den unverdächtigen Geldumschlägen, die hier im Postfach immer liegen, unten in der Postbox. Ich hoffe, die sind von euch. Ja, gehabt euch wohl. Passt auf euch auf und macht es gut. Tschüss.
Tschüss.